Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss und Dr. Burak Yildirim.
Wer mit Burak Yildirim einen Podcast macht, der ist nicht arm, aber der ist sehr, sehr reich im Herzen vor allen Dingen. Und ich kann immer nur wieder sagen, ein Riesengewinn, dass wir regelmäßig jede Woche diesen Podcast machen. Deshalb bin ich sehr reich. Hallo, lieber Burak.
Hi, wunderbares Intro. Ich danke dir. Wie geht's dir?
Mir geht es sehr gut, nur auf meine Schmerzen habe ich dich ja hingewiesen. Ja. Wer einmal dann anfängt, irgendwie ordentlich Sport zu machen, dem brennt es an der Brust, dem brennt es am Trizeps, an den Unterschenkeln. Es ist einiges los. Aber ich bin froh, ich habe einen Orthopäden, der mir dann im Zweifel helfen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann, da ich sowieso regelmäßig in Köln bin, juckle ich dann mal bei dir vorbei und hole mir den einen oder anderen Tropfen, falls ich ihn brauche.
Aber ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir haben alles da.
Gut, das ist gut, das ist gut. Wie geht's dir? Du siehst sehr erholt aus schon wieder
unverschämterweise. Vielen Dank. Ja, war ein schönes Wochenende, gute Woche bis dato. Ja. Und ich habe was zu feiern. Deshalb passte das, auch dieser Übergang passte, ohne dass wir uns abgesprochen haben, hinsichtlich Mental Health Moment der Woche. Oh. Wir hatten nämlich Praxisjubiläum, 6 Jahre Otto Sports Lab.
Wow.
Und, ja, genau. Und,
Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. 6 Jahre schon? 6 Jahre schon, verrückt. Also
alter Fisch.
Mit 7 Meilenstiefeln reißen wir Jahr um Jahr ab. Naja, toi, toi, toi. Also war wunderbar, war nett. Also ist ein schönes Gefühl. Ich glaube, du kennst das auch.
Ja,
wenn die Agentur wächst, nicht nur personell, sondern einfach auch wirklich so Jahr für Jahr und man hängt noch mal ein Jahr dran und hat noch mal ein Jahr Kundschaft, weil letztendlich am Ende des Tages steht und fällt das mit den wunderbaren Menschen, die man, denen man ja helfen kann, die man unterstützen kann. Und da der Zuspruch auch dieses Jahr oder auch im 6. Jahr Gott sei Dank sehr stark und sehr groß war. Es ist ein schönes Jubiläum und lässt einen natürlich auch irgendwo ja mal auch genießen und dankbar sein. Und das sind ja alles Möglichkeiten, eben auch mental aufzuladen. Und natürlich das 7. Jahr mit gleicher Elan, gleicher Motivation und auch personell in gleicher Besetzung anzugehen. Und deshalb freuen wir uns aufs nächste. Und so, dass ich hoffentlich nächstes Jahr, wenn wir noch die Ehre und die Resonanz haben, weiter Podcast-Folgen aufzunehmen und aufzuzeichnen, dass ich dann hoffentlich über das 7. Jubiläum berichten kann.
Und würdest du sagen, dass das für deine mentale Gesundheit auch wirklich elementar ist? Weiß ich noch nicht, dass du die Entscheidung damals getroffen hast, dass du, da auch täglich dann nicht nur Energie reingibst, sondern auch rausziehst?
Ja, definitiv. Ich hatte es ja in einem anderen Zusammenhang ein, zwei Mal gesagt. Ich habe ja einen sehr tollen Beruf, und zwar einfach dahingehend, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten darf, mit deren Unterstützung ich wiederum anderen Menschen helfen kann. Und wir sind ja eines der ja wenigen Dienstleistungsmetiers, die noch echte Dankbarkeit bekommen und aufrichtige Dankbarkeit von den Kunden in der Regel. Und das ist auch vielleicht so ein kleiner Übergang zu unserem heutigen Thema, aber das ist halt mit Geld nicht aufzuwiegen oder auch nicht zu bezahlen. Und deshalb diese kleinen und großen, ich nenne es mal Einflüsse, die man auf das Leben seiner Kunden hat und auf das Leben dieser Menschen, das ist ja eigentlich auch irgendwo verrückt, wenn man sich das mal vor Augen führt, dass man Menschen mit körperlichen Beschwerden oder auch teilweise mit schmerzbedingten Behinderungen und so weiter wieder dem Arbeitsleben zur Verfügung stellt, dem Privaten, dem Sport und einfach auch Lebensfreude schenken kann, Das ist groß. Also das ist einfach so von dem, was man anbieten kann, ist das wirklich was Großes in meinen Augen, in meiner Welt. Muss nicht jeder so sehen, aber für meine Welt ist das etwas, was völlig, also auch manchmal völlig verrückt ist, wenn man sich eben mal bewusst macht, welchen Einfluss man auf diese Menschen hat und auf deren Wohlbefinden hat. Deshalb hilft mir das enorm, auch durch eigene Täler, die man mal so hat, ob das im privaten, beruflichen ist, ob man sich mal über irgendetwas ärgert, mit etwas unzufrieden ist oder ungeduldig, dass ein gewisser Prozess nicht noch schneller vonstatten geht. Und diese Erlebnisse, diese Erfahrungen, die ich im Job machen darf, die sind wirklich so ein Pulsberuhiger. Also du weißt, es braucht seine Zeit. Die Natur hat, auch wenn es ein abgedroschener Spruch ist, aber die Natur hat seine oder ihre eigenen Gesetze. Und genauso auch die menschliche Natur, die körperliche Natur, die mentale Natur. Und das sind alles so Elemente, die ich für mich immer wieder rausziehen kann. Und wir haben in einer der letzten Folgen, hatte ich ja einen Mental Health Moment, wo ich den jungen Mann präsentiert hatte, der, wie man so schön sagt, meine Woche gemacht hat, der wegen einer Schambeinentzündung im Rollstuhl saß, beziehungsweise in den Rollstuhl verfrachtet wurde. Und der hat die Folge gehört. Und dann war er letzte Woche, glaube ich, Anfang dieser Woche, war er in der Sprechstunde. Und dann habe ich gefragt, wie geht's Ihnen? Entwickelte sich weiter gut und so weiter. Dann sagte er wortwörtlich, ja, besser kann es einem ja gar nicht gehen. Ich habe es in einen Podcast geschafft. Das fand ich sensationell. Und das war halt das Schöne. Da sind wir wirklich seine Geschichte. Es ging ja um ihn und den Eindruck, den er mir vermittelt hat. Und dann sind wir seine Geschichte nochmal durchgegangen, wirklich so fast im Zeitraffer und einfach gesagt, schauen Sie mal, ne, also Sie reisen im Rollstuhl an, wir nehmen Ihnen am selben Tag den Rollstuhl weg, jetzt sind Sie schon auf dem Fahrrad, jetzt machen Sie Spaziergänge, bald wird gelaufen, weil Laufen für ihn ein ganz elementarer Sport ist. Und das ist halt einfach, ja, wunderbar. Das ist einfach wunderbar.
Mega.
Ja.
Mega. Dann fangen wir nächstes Jahr wieder so ein schönes
Ding. Ich hoffe.
Ja. Sehr, sehr gut.
Wie lief deine Woche?
Sie lief erstmal grundsätzlich super, aber ich habe auch einen Moment, also einen Mental Health Moment zur Woche gehabt, der gar nicht so spektakulär ist, irgendwie aber doch. Meine Schmerzen rühren daher, dass ich Krafttraining gemacht habe, aber auch dann noch ein bisschen Cardio. Und während des Cardios, auch heute, habe ich mir eine Dokumentation angeguckt, ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, über Rudi Völler.
Stimmt, die habe ich noch nicht gesehen.
Über eine sehr, also sehr lang, also irgendwie eine Stunde 40 oder so. Und ich bin einfach weiter auf dem Crossräder gelaufen, weil ich diese Doku einfach fertig gucken wollte. Danke, Rudi. Und es war so wunderbar. Und zwar, ich meine, du kennst ihn ja, du hast ihn ja über Jahre lang erlebt, bei Bayer Leverkusen. Und so eine Doku ist halt einfach auch eine Doku. Also deshalb wirst du das viel, viel genauer kennen. Aber festzustellen war, dass wenn man Fußballfan ist, so wie du, so wie ich, dann fehlt ja oftmals so, oder hat man oft die Sehnsucht nach Menschlichkeit, weil das alles, dieses Geschäft einfach wirklich so ein brutales Geschäft geworden ist und einfach so ein schnelllebiges Geschäft geworden auch, wo Werte auch nicht mehr unbedingt zählen. Und jeder Satz von Rudi Völler, den der in der Doku abgelassen hat, war balsam auf meine Seele, weil er einfach eine gewisse Ehrlichkeit, Authentizität mitgebracht hat. Und jeder Satz war ein Stück weit, es war, natürlich waren so Momente drin, wie Interview Waldemar Hartmann, ja, du hast ja gerade dein Weizenbier getrunken und blablabla, also so, ne, solche Momente, klar müssen die drin sein. Aber zum Beispiel, wie er also die Freundschaft mit Andreas Brehme beschreibt, zum Beispiel, wo er ihn damals in den Arm genommen hat, als es darum ging, wer steigt ab, Leverkusen oder Kaiserslautern, und es ist dann auf Kaiserslautern gefallen. Also was bedeutet Freundschaft zum Beispiel? Was bedeutet Verbindlichkeit? Was bedeutet seine Beziehung zu seiner Frau Sabrina und umgekehrt? Wie gehen die miteinander um? außergewöhnlich. Die Doku ist soweit okay, handwerklich geschnitten und so. Also viel mehr und krasser fand ich einfach all das, was da inhaltlich passiert ist. Da ist wirklich so viel Wärme drin, so viel Liebe drin, aber auch Klarheit drin auf der anderen Seite. Und dann gibt es so eine Szene, wo er auch mit Lothar Matthäus nebeneinander sitzt und die beiden so ein bisschen philosophieren über ihre gemeinsame Zeit. Das wirkt nicht so, wie Opa redet vom Krieg, sondern du hast immer so den Eindruck, oh man, das tut gut, auch wie er mit seinen Söhnen in der Doku zum Beispiel spricht. Du merkst, es ist dann doch noch möglich, dass in diesen Zeiten Menschen, die maximal viel Erfolg gehabt haben, er eben auch als Weltmeister und einer der ersten Deutschen dann im Ausland gespielt, und du merkst, ach Gott sei Dank, es gibt es noch. So. Und das fand ich außergewöhnlich gut und vermisse ich natürlich auch in vielerlei Hinsicht. Und naja, gut, also ich meine, dich hat der Fußball nun wirklich noch viel, viel länger begleitet. Mich begleitet er auch irgendwie beruflich. Und dann tut es einfach gut zu merken, sowas ist grundsätzlich noch möglich. Und das ist eben mein Mittel gewesen.
Ja, das finde ich super. Also ich meine, du hast recht, ich habe viele Jahre mit Rudi zusammenarbeiten dürfen, auch schon vor meiner Laufbahn als Mannschaftsarzt, weil ich ja, ich glaube, in einer Folge habe ich das mal erwähnt, ich habe ja einen seiner Söhne als Jugendtrainer trainieren dürfen. Und deshalb kannten wir uns schon im Vorfeld und eben dann entsprechend sehr lange auch Sabrina, weil die natürlich die meisten Fahrten damals übernommen hat für den Sohnemann. Und ich habe eine Frage habe ich in dem Zusammenhang sehr häufig gestellt bekommen, wenn natürlich Menschen so eins und eins zusammengezählt haben und haben gesagt, ah Moment, Sie sind Mannschaftsarzt bei Bayer Leverkusen, da ist ja der Rudi Völler. Und eine Frage kam ganz oft. Und zwar, ist der Rudi Völler eigentlich so, wie er in den Interviews ist? Mhm. Und dann habe ich immer gefragt erst, weil manchmal muss ja aufpassen, dass es keine Fangfrage ist. Dann habe ich gefragt, wie meinen Sie das? Ja, der kommt so total ehrlich rüber. Also der nimmt auch kein Blatt vor den Mund und man merkt, dem ist das auch manchmal unangenehm, wenn er zum Beispiel zu der ominösen Trainerfrage interviewt wird. Und man hat halt nie bei ihm das Gefühl, dass er so rumschwafelt. Also sag ich, das kann ich bestätigen. So ist er auch hinter der Kamera oder neben der Kamera. Und das ist auch so. Also wirklich, wenn du mit ihm sprichst, du hast immer das Gefühl, du hast einen ehrlichen Gesprächspartner. Und es geht natürlich meistens um Fußball, gar keine Frage. In meinem Fall ging es natürlich auch um die ein oder andere Verletzung und wie man das einteilen oder einordnen würde. Aber die Gespräche waren wirklich immer sehr respektvoll und eben ehrlich. Jetzt würden viele natürlich sagen, auch viele vielleicht so älteren Semesters, ja, Ehrlichkeit, Respekt ist ja normal. Ja, nein, ja, leider nicht. So, ja. Ehrlich gesagt, sonst würde ich es auch hier nicht so also insistierend sagen, ne? Weil das ist natürlich nicht normal. Und es ist auch leider, habe ich jetzt vor kurzem mit einem langjährigen Redakteur von einer der größten Fußballfachzeitschriften Deutschlands gesprochen, der natürlich genau das Gleiche sagt, wenn man in diesem Milieu mal drin ist. Ehrlichkeit, Empathie, ich will jetzt nicht noch mehr Attribute aufzählen, aber die sind Mangelware, das ist leider so. Das ist ein ganz kurioses Geschäft. Es geht natürlich um Geld, gar keine Frage, aber es geht halt auch unheimlich viel um Eitelkeiten, um Machtgehabe und vor allen Dingen auch, indem man positionell betrachtet, kleinere Mitarbeiter im Verein dann teilweise auch vorführt. Und das ist halt schwierig. Und Rudi Völler ist ein wunderbares Beispiel dafür, für den wirklich klassischen CEO, würde man in Amerika vielleicht auch sagen, der jeden im Verein, unabhängig seiner Position, grüßt. Ne? Da gibt es nicht eben dieses, das ist der Spieler, das ist der Trainer, das ist nur in Anführungsstrichen Fanartikellager. Nee, nee. Er grüßt jeden, meistens auch per Handschlag übrigens. Und deshalb ist er halt eine ganz, ganz besondere Person in diesem Fußballgeschäft. Und deshalb freut es mich natürlich auch, dass dir die Doku auch dann als menschlich, wenn ich das jetzt so entnommen habe, gut gefallen hat, ne?
Das ist so eine Person, also nach der Doku, vorher war ich natürlich, da war ich ja ganz normal irgendwie auch wie einer von Millionen Menschen, die ihn bewundert haben, ob seine Leistungen und so weiter und auch ob seiner Art und Weise, wer sich zweimal von Frank Rijkaard in einem Spiel bespucken lassen muss und nicht ausholt, der hat sowieso schon meinen Respekt verdient. Ja. Aber das ist so eine Person, also zeitgeschichtlich, die ich gerne mal irgendwann treffen würde. Wenn nicht, dann passiert es halt nicht. Aber das ist so, kennst du das? Es gibt so Personen, wo man sagt, die würde ich gerne mal treffen. Das würde ich gerne mal, da würde ich gerne einfach mal die Möglichkeit haben, mal mich auszutauschen oder so. Gibt nicht viele. Aber seit der Doku dachte ich mir irgendwie so, boah, ja, das ist so ein Mensch, das gibt einem, glaube ich, ein bisschen was. Deshalb ja, finde ich das sehr, sehr schön, dass du da jahrelang die Möglichkeit hattest, mit ihm zu tun zu haben. Wir wollen aber ein bisschen mal schauen, du hast es gerade ja schon angetextet in deinem Mental Health Moment der Woche und jemand wie Rudi Völler ist bestimmt auch, würde auch bestimmt sagen, er ist reich, vor allen Dingen, hat er glaube ich auch sogar gesagt in der Doku, aber vor allen Dingen reich an Erfahrung und reich an positiven Momenten, die er teilen durfte und das ist glaube ich, naja, ziemlich mal nur eine gute Grundlage, aber es gibt auch Menschen in Deutschland und wir haben leider einfach das Phänomen, dass es relativ viele arme Menschen gibt und es gibt, ich finde auch immer so diesen krassen Gegensatz zwischen arm und reich schwierig, erstmal darüber zu sprechen, b dann aber auch das einzuordnen. Deshalb bedienen wir uns ja auch der Wissenschaft, die sagt, dass Menschen, die arm sind, die einfach auch in Armut leben, dafür gibt es ja in Deutschland zumindest auch klare Parameter, dass es um deren psychische Gesundheit auch nicht so richtig gut bestellt ist. War mir so, in dieser Form, hätte ich jetzt gesagt, hätte ich unterschrieben, irgendwie auch eine gewisse Logik, weil das natürlich auch was damit zu tun hat. Ganz oft können wir gleich noch drauf kommen, wie bist du denn dann in einer sozialen Gesellschaft eingebunden, wenn du arm bist oder wenn du reich bist, teilweise auch nicht ganz so einfach. Da gibt es dann andere Parameter, auf die du achten musst. Aber es ist natürlich ein Nährboden auch für viele Krankheiten, und zwar für psychische Krankheiten, weil nicht alle Menschen gut damit klarkommen. Nicht alle Menschen sind von vornherein arm gewesen, sondern kommen teilweise in Situationen, wo es dann in eine ganz andere Richtung geht, als das man vielleicht gewohnt war. Und diese Zusammenhänge sind wissenschaftlich mehrfach angeschaut worden und wir wollen heute mal so ein bisschen drüber reden. Was sind so deine Erfahrungen? Ich meine, du hast ja letztendlich auch, glaube ich, mit ganz vielen in deiner Funktion als Arzt auch mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu tun gehabt. Sicher sind wir in Unternehmen unterwegs, wo wir privilegiert sind. Trotzdem, glaube ich, ist es bei dir so, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass mich streift das Thema Armut auch immer und immer wieder. Und ich merke auch, was das mit Menschen macht. Und ich kann auch gut sagen, dass ich in langer Zeit in einem Gebiet gewohnt habe, wo die Armut um die Ecke gewohnt hat. Und kann auch sagen, dass ich, als ich Zivildienst gemacht habe im Kindergarten, in einem sozialen Brennpunkt, wo es wahnsinnig viele arme Menschen gab. Und ich kann total unterschreiben, jede Studie unterschreiben, die vorliegt, dass Armut tatsächlich für die mentale Gesundheit absolut toxisch ist. Wie sind deine Erfahrungen damit?
Ja, erstmal leider ja zum letzten Statement von dir. Und man muss, ja, es ist natürlich immer einfach, wenn man selber aus Verhältnissen kommt, wo das Thema Geld ein knappes Gut gewesen ist. Und ich würde jetzt unsere Kindheit oder auch unsere Familie, meine Eltern sind ja, habe ich in einer Folge mal erwähnt, sind ja die klassischen Gastarbeiter aus der Türkei, die Anfang der 70er Jahre nach Deutschland gekommen sind, mit sehr wenig Eigenkapital, numerisch 150 D-Mark zu dem Zeitpunkt, Eigenkapital sind sie aus der Türkei nach Deutschland gekommen, umgerechnet. Mhm. Und wir sind drei Brüder. Und mein Vater hat mit 36 Jahren zu dem Zeitpunkt bei der Bundesbahn beschäftigt, mit 36 Jahren einen Herzinfarkt gehabt, wurde dadurch Frührentner, mit natürlich einer sehr kleinen Rente, weil er auch noch nicht lange eingezahlt hatte. Und dann war meine Mutter Hauptverdienerin, allerdings keine gelernte Fachkraft, sondern eine Altenpflegehelferin, also nicht examiniert. Und die war dann im Grunde auf einmal Hauptzugpferd für uns, allerdings aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation mit niedrigem Gehalt. Sodass wir natürlich grundsätzlich, ich würde mal sagen, so in diesem Einkommensranking, was ich gleich vielleicht nochmal kurz vorstellen möchte, damit man sich da einordnen kann. Aber vom Einkommen-Ranking würde ich sagen, untere Mittelschicht. Gerade so zwischen Mittelschicht und dann eben der Unterschicht. Und das Spannende ist, wenn ich zurückblicke, würde ich immer sagen, weil ich es auch so empfunden habe, dass es uns an nichts gefehlt hat. Also mit den Möglichkeiten, mit denen meine Eltern gearbeitet haben, was meine Eltern verdient haben, würde ich persönlich sagen, es hat uns wirklich an nichts gefehlt. Wir haben Fußball gespielt, wir hatten Fußballschuhe, wir hatten die ein oder andere Konsole, wir hatten ja mal eine schöne Gaming-Folge aufgenommen, da haben wir das ja auch nochmal so ein bisschen durchgespielt, im wahrsten des Wortes. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, es hat uns an nichts gefehlt. Jetzt im Nachhinein, wenn man bedenkt, ich bin teilweise mit meinen beiden Brüdern, also da, zu dritt sind wir in einem Zimmer groß geworden. Das kann man sich manchmal gar nicht mehr vorstellen. Ja. Also die heutige Generation. Und deshalb war das Thema, nennen wir es mal, geringes Einkommen. Armut ist ein sehr hart, finde ich, sehr, sehr schweres Wort. Ja. Aber es gibt nun mal die, wie sagt man immer so schön, die Einkommensgrenzen, und fällt man unter eine bestimmte Einkommensgrenze, gilt man nun mal als arm. So ist es. Aber ich finde halt trotzdem, es ist ein sehr hartes Wort. Aber wenn man jetzt einfach geringes Einkommen betrachtet, dann gehörten wir dazu. Unser Umfeld war natürlich dementsprechend Geringverdiener, weil die Zielgruppe bekanntlich die Zielgruppe kennt. Und wir sind in dem Viertel groß geworden, da gab es mehr Satellitenschüssel als Einwohner. Und deshalb war es aber auch nichts Ungewöhnliches. Also niemand hat jemandem was geneidet. Jeder hatte das Gleiche. Wenn die Schuhe kaputt gegangen sind, musste es halt hoffen, dass Monatsanfang war, weil da Geld zur Verfügung stand. Und deshalb ist man so ein bisschen damit aufgewachsen, ohne aber jetzt sich selber als arm zu fühlen. Ich finde aber, dass sich die Zeiten einfach gewaltig verändert haben. Und ich meine, ich spreche jetzt als End-40er. Ich will nicht wissen, wie es dann die noch Älteren sehen, aber die Zeiten haben sich gewaltig verändert und die materielle oder geldtechnische Knappheit, die nimmt aus meiner Sicht Jahr für Jahr zu. Ohne, dass es A thematisiert wird, also wirklich pragmatisch, plakativ thematisiert wird. Und noch viel schlimmer, ohne dass es angegangen wird, also ohne dass Lösungen angeboten werden. Das heißt, dieser finanzielle Verfall, den wir erleben, und der ist ja in den letzten 5 Jahren dramatisch, und gleichzeitig der damit verbundene geistige oder mentale Verfall ist noch dramatischer. Und deshalb sind diese letzten 5 Jahre oder die letzten, ja doch, kann man sagen, die letzten 5 Jahre explizit mit dem Thema der Corona-Krise zeigt, wie eng das Thema mentale Gesundheit und finanzielle Möglichkeiten zusammenhängen. Weil viele würden ja ganz pauschal behaupten, wenn denn die mentalen Erkrankungen zugenommen haben seit 2020, was sie ja de facto haben. Woran liegt das? Dann würden natürlich viele sagen, ja klar, die haben uns eingepfercht, Kontaktsperre, nur an den Geräten und so weiter. Ja, aber das gilt ja für alle Einkommensklassen gleich. alle hatten die gleichen Bedingungen. Wenn man aber sieht, wie teilweise fast schon exponentiell die geistigen oder mentalen Erkrankungen zugenommen haben in den jeweiligen Einkommenskategorien, sieht man einen ganz wesentlichen Faktor, der mit der Corona-Pandemie einherging, nämlich die Geldentwertung durch einen signifikanten Anstieg der Geldmenge. Weil zu dem Zeitpunkt aufgrund der Krisensituation ist ja Geld gedruckt worden in einem Ausmaß, wie wir es noch nie zuvor erlebt haben. Was gleichzeitig aber die Inflation hochgetrieben hat und die Energiepreise, die teilweise ja bis heute noch hoch sind. Und das hat natürlich vielen im wahrsten Sinne des Wortes den Boden unter den Füßen weggezogen. Und einfach mal, damit man das in Zahlen packt. Wir hatten zum Zeitpunkt, also es gab eine schöne Studie oder beziehungsweise auch eine schöne Grafik vom Monitor, also vom WDR, zu diesem Thema. Und wir hatten, wenn ich das noch kurz ausführen darf, ich habe jetzt leider fast einen Monolog gehalten, aber dann runde ich das einmal schnell ab. Und zwar war das eine Arbeit vom Robert-Koch-Institut, die im Grunde die Einkommen in drei Kategorien eingeteilt haben. Die unteren 20% mit weniger als 20.000 Euro Nettojahreseinkommen. Dann die oberen 20% mit einem Nettoeinkommen von über 41.000. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Verdient man in Deutschland 41.000 Euro netto, gehört man zu den Top 20 im Land. Das ist ja schon aus meiner Sicht verrückt, aber das ist ein anderes Thema. So, und 60% sind in diesem Intervall zwischen 20.000 und 40.000. Und 2020 hatten circa 15% der niedrigen Einkommen, also unter 20.000 Nettojahreseinkommen, hatten 15% dieser Gruppe sozusagen mentale Erkrankungen beziehungsweise depressive Episoden. Das ist innerhalb von 5 Jahren bis einschließlich 2024 auf 33% gestiegen. Also 30% der Menschen mit niedrigem Einkommen leiden an depressiven Störungen. Das mittlere Einkommen zwischen 20 und 40.000 ist von 10% auf 22% gestiegen, also auch verdoppelt. Und das der hohen Einkommen über 41.000 ist von knapp 5% auf 8,5% gestiegen. Und diese Konstellation der Corona-Krise und der Geldmengenausweitung und also der finanziellen Repression, weil das ist nichts anderes als eine Enteignung gewesen, vor allen Dingen für die Sparer, und der damit verbundenen mentalen Gesundheitsstörungen, das ist für mich also in diesen 5 Jahren eigentlich ein unglaubliches Zahlenwerk. Und deshalb ist es halt ein Thema, über das man auf jeden Fall sprechen muss, weil es aus meiner Sicht immer noch eines der größten tabuisierten Themen ist. Weil wer spricht schon über Kohle? Aber es muss über Kohle gesprochen werden.
Das ist genau so. Also um das mal so ein bisschen runterzubrechen, also du hast es ja gerade schon skizziert, aber um es nochmal etwas zu schärfen. In Deutschland gilt man als armutsgefährdet, wenn man das Nettoeinkommen weniger als 60% des mittleren Einkommens beträgt. Das ist also für das Jahr 2024, deckt sich mit deinen Zahlen, liegt nämlich die Armutsschwelle für eine alleinlebende Person bei 1.381 Euro monatlich und für eine Familie mit 2 Kindern unter 14 bei 2.900 Euro monatlich. Und die genauen Grenzen variieren je nach Haushaltsgröße und Einkommen, aber die 60%-Marke des Mediareinkommens ist die offizielle Definition. Also ja. 1.381 für einen Single oder alleinlebende Person, 2.900 Euro für eine Familie mit 2 Kindern unter 14.
Das ist Wahnsinn. Ja. Und jetzt kommt der Clou. Würde man jetzt kurz auf Pause drücken und seinen Rentenbescheid rausholen und nimmt diese 1300 und paar zerquetschte, die du gerade für eine einzelne Person rausgesucht hast, dann ist man, Stand jetzt, die meisten, die jetzt in ihren Rentenbescheid gucken, sind de facto arm. Ja. Und wissen es noch nicht. Das ist das Verrückte. Das heißt, Thema, also, ja, das ist völlig verrückt. Also, es ist wirklich verrückt. Und deshalb ist es für mich, wenn wir die politische Landschaft uns angucken, also unglaublich, wie mit dem Thema, ich nenne es mal Kapitalerhöhung oder Kapitalbeschaffung oder Vermögenszuwachs von Bundesbürgern, wie mit diesem Thema umgegangen wird. Weil die Politik, das muss man knallhart so formulieren, die Politik hält die Leute arm. Sie hält die Leute im Hamsterrad gefangen. Warum? Weil die besten Steuern sind Konsumsteuern. Keine Anlagesteuern, keine gerade auch Wertanlagen und so weiter. Zumal es auch noch Wertanlagen gibt, die sind in Deutschland nach 12 Monaten, einem Tag steuerfrei. So, das heißt, das müsste man normalerweise propagieren. Aber de facto ist es so, dass wir eine riesen Armutswelle vor uns herschieben. Und zwar rein statistisch. Ohne dass das jetzt so ein Weltuntergangsprophet-Szenario-Tum ist, sondern ganz harte Fakten. Was sind die Zahlen? Wo fängt die Armutsgrenze an? Und Pause drücken und einmal bitte in den Rentenbescheid gucken. Und das ist absurd. Das ist für mich also wirklich das ist die größte Epidemie zumindest. Also ich meine, es ist auch eine Pandemie, weil ich finde, es betrifft sehr, sehr viele Länder. Aber diese Armutswelle, die wir uns erzeugen, in spe, ist die größte Epidemie, die wir in Deutschland haben.
Absolut, bin total bei dir. Und ich bin das erste Mal in Berührung gekommen, auch mit den psychischen Auswirkungen übrigens von Menschen, die arm sind. Das ist jetzt einige Jahrzehnte her, als ich meinen Zivildienst gemacht habe. Folgende Situation, ich habe das vorhin beschrieben, so ein bisschen bei der Geschichte Zivildienst in einem Kindergarten gemacht, in einem Brennpunkt. Es war so, dass es war ein sehr cooles Projekt, in das ich da eingespannt war. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, nämlich wie integriert man behinderte Kinder in einen Regelkindergarten. Das war damals ganz neu. Heutzutage ist das Gott sei Dank im Zeiten der Inklusion deutlich besser geworden, dass das eben fast normal ist, dass behinderte Kinder einfach in Regelkindergärten integriert werden. War damals ziemlich neu. Ich hatte immer die größte Angst vor einem Montag. Und zwar deshalb, weil Kinder am Montag in diesem sozialen Brennpunkt immer komplett anders drauf waren, viel aggressiver als sonst. Ich dachte immer, das hat damit zu tun, dass sie die Woche über nicht ausgelastet sind, weil sie zum Beispiel nicht, Entschuldigung, dass sie am Wochenende nicht ausgelastet waren, weil sie nicht im Kindergarten waren. Bis zu dem Tag, als das waren zwei Brüder, wieder Montag. Und diese beiden Brüder hatten irgendwie Streit mit einem Mädchen. Beide. Einer von diesen beiden Brüdern nimmt sich eine Bastelschere, läuft hinter dem Mädchen her, holt aus und war dabei, diese Bastelschere, die ja immer noch spitz genug sind, dem Mädchen in den Rücken zu rammen. Ich bin mit einem letzten Satz gerade noch in einem Sprung, habe ich ihm die Hand irgendwie weggeschlagen, habe deshalb noch Ärger gekriegt am Anfang, habe die Situation so irgendwie zumindest erstmal bereinigen können und dann setzte ein Prozess ein. Und dieser Prozess war, wie kann das erstens passieren? Wie kommt aber auch dann ein kleiner Junge auf die Idee, mit einer Bastelschere ein Mädchen hinterher zu gehen und das Ding in den Rücken zu stecken? Es kam raus, dass jedes Wochenende haben sich die Eltern aus Frust, weil sie die Welt nicht ausgehalten haben, weil sie arm waren, das haben sie uns alles erzählt, regelmäßig den Alkohol verfielen, ausgerechnet dann auch am Wochenende. Die beiden Brüder hatten einen Fernseher im Zimmer und hatten freien Zugriff auf die Videothek, die es damals noch gab.
Ja.
Zogen sich also einen Film nach dem nächsten raus und haben am Montag probiert, ob das, was in den Filmen passiert, und das waren Horror-Movies, ob das denn auch funktioniert. Also, du siehst oder du hast gesehen, es war nicht nur jetzt die Aktion als solche, sondern wenn du dann gesprochen hast mit den Eltern, war eine unfassbare Traurigkeit und Tragik hinter dieser Geschichte. Und wir haben dann viele, viele Gespräche geführt und auch in dieser Einrichtung Supervision auch gehabt, wo wir auch dann immer wieder uns damit beschäftigt haben, dass diese Menschen, die ihre Kinder in diesen Kindergarten bringen, was sie für Geschichten haben. Teilweise eben arm nicht erst seit einer Generation, sondern seit 2, 3 oder 4 Generationen arm. Wo das Thema Armut allgegenwärtig war. Wo die Frustration, die Aufgabe, die Depressionen und so weiter sichtbar wurden. Nicht unbedingt durch die Menschen selber, sondern in dem Fall ja durch ihre Kinder. Die auch schon auf dem Weg waren, die nächste Generation zu werden.
Ja.
Und das hat mich damals, so berührt und ich, man merkt es vielleicht auch, weil es ist immer noch so präsent, dass egal wo das ist und wenn du gerade diese Zahlen nennst, über 30%, die Zahlen steigen und steigen und steigen und wir haben auf der einen Seite natürlich auch dadurch ein wirtschaftliches Problem, ein Problem, das immer größer wird, weil wir keine Konsummöglichkeiten mehr haben, diese Konsummöglichkeiten erstmal abschneiden, aber auch die Menschen nicht aus diesen Situationen rausbringen. Und logischerweise dann auch ein Prozess einsetzt, so einer Lawine, die mehr oder weniger sich verselbstständigt, wo Menschen dann einfach irgendwann auch gar nicht mehr die Energie haben. Die haben nicht die Energie. Wenn ich mir nochmal diese Zahlen angucke und sage, 1.381 Euro für alle. So, also, dann stellt man sich natürlich schon auch die Frage, manchmal, wenn ich das, warum gehe ich überhaupt arbeiten? Warum stehe ich überhaupt auf? All die Fragen, die sich solche Menschen eben stellen.
Ja.
Ich finde diesen Teufelskreis nicht nur, was die Monetarisierung angeht und diesen Aspekt, sondern eben einfach auch, was das mit den Menschen macht und was das mit unserer Gesellschaft macht.
Ja.
Das ist etwas, was ich immer wieder erschreckend finde.
Es ist, und wir haben ja vor kurzem eine Folge gemacht über Stress.
Ja.
Also chronischen Stress, warum uns das einsam macht, warum uns das in die Isolation führt, warum es uns krank macht, warum es sogar zu Wesensveränderungen führen kann. Nämlich vor allen Dingen eben mit dem Thema Cortisol und Dauerstresshormonisierung. Und jetzt stellte man sich einfach auch nochmal diese Zahl, diese 1341, glaube ich, ne, waren es?
81.
Mh. 81. Nur damit man das auch nochmal so ein bisschen den Kontext, ich meine, jeder kann mit Zahlen umgehen, aber dafür bekommst du aktuell gerade mal so das iPhone mit dem niedrigsten Speicher, also mit 256er Speicher, kostet 1249. Warum sage ich das? Ich war vor kurzem in der Innenstadt in Köln und vor kurzem in der Innenstadt in Rom. Beide Male, in Rom bin ich nur an dem Apple Store vorbeigegangen und in Köln bin ich in den Apple Store reingegangen. Die Leute haben gekauft, als gäbe es etwas umsonst. Ich habe gedacht, was es ja eigentlich nie gibt, dass Apple irgendwas verteilt, irgendein Goodie. Die Leute standen Schlange für das neue iPhone. Die Leute haben Umschläge mit Bargeld aus ihren Jacken gezogen und haben das auf diesen billigen, wie ich finde, Holztischen von Apple. Weil jeder Laden sieht ja von innen gleich aus. Diese billigen Holztische und darauf sind die ganzen Produkte positioniert. Und aus einem dieser billigen Holztische zog der Apple-Mitarbeiter so eine Schublade. Das war die Kasse. Das sah wirklich aus wie so bei einem Kiosk. Und die Leute haben gekauft. Wirklich ohne Ende. Dann waren Leute vor uns, Da haben die gesagt, ja, ich möchte das iPhone X. Dann hat der Verkäufer, welche Farbe? Ja, die, sold out. Ja, die, ausverkauft. AirPods, ausverkauft. Und einfach mal, um diese Zahl wirken zu lassen. Und jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Da ist jemand, der verdient 20 oder eine Familie mit 20.000 Euro netto im Jahr oder weniger als. Die haben Dauerstress. Von morgens bis abends, die gehen mit Cortisol ins Bett, die wachen mit Cortisol auf, weil sie Existenzängste haben. Sie haben Unsicherheit über die Zukunft. Sie sind sozial ausgegrenzt und sie schämen sich. Und für diese Leute gibt es ja im Grunde rein stresstechnisch fast keinen Ausweg, außer man zeigt ihnen Möglichkeiten, wie idealerweise aus 20.000, 40.000 werden können, weil dann ist man ja schon interessanterweise in den Top 20 in Deutschland. Aber vor allen Dingen muss man dieses Thema Geld und Armut und auch Altersarmut, das muss man wirklich, das ist also für mich ganz oben in der Prävention. Und jetzt werden viele sagen, jetzt dreht er richtig durch. Es gibt eine unendliche Ressource, die wir Menschen zur Verfügung gestellt bekommen. Und diese Ressource ist Geld. Es gibt keinen Limit für Geld, weil Geld heutzutage auf Knopfdruck produziert wird. Und das muss man sich einfach vorstellen. Es gibt Geld für alle. Es gibt gar nicht genug. Wir können eigentlich das Geld, was zur Verfügung steht, gar nicht ausgeben. Stattdessen werden aber im Grunde, um die Leute noch mehr im Hamsterrad zu fangen, werden dann Rüstungsprogramme aufgelegt über 500 Milliarden, was als Sondervermögen deklariert wird, was nichts anderes ist als einmal aufs Knöpfchen drücken und 500 Milliarden aus dem Nichts erzeugen.
Sondervermögen, tolles
richtig.
Wort.
Richtig, ja, tolles, richtig tolles Wort. Und deshalb ist umso wichtiger, dass man diese Themen meiner Meinung nach auch in den Schulalltag integriert. Es muss darüber aufgeklärt werden, weil es etwas ist, also es gibt einen schönen Satz von einer sehr ambivalenten Figur, möchte ich fast sagen, gesellschaftlich, nämlich von Bill Gates, von dem Microsoft-Gründer. Der hat mal relativ hart, ich meine, das ist einer der reichsten Menschen der Welt, aber muss er sagen, fairerweise, der hat sein Unternehmen in der Garage gegründet, ohne Startkapital. Ne? Ist immer so eine amerikanisches Märchen, aber nur wichtig ist, in dem Zusammenhang hat der Folgendes gesagt: Du bist nicht schuld, wenn du arm geboren wirst, aber du bist schuld, wenn du arm stirbst. So, was bedeutet das im Umkehrschluss? Wenn wir Kindern aus armen Familien in den Schulen beibringen, was bedeutet Geld, was bedeutet dieses, jenes, welches und so weiter. Und wir sorgen dafür, dass Kinder finanziell intelligent gemacht werden und finanziell ausgebildet werden in diesen Themen. Neben Mathe, neben Physik, neben Biologie. Dann können wir wenigstens dafür sorgen, dass diese Kinder nach Möglichkeit ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen. Ansonsten sind die Kinder Gefangene ihrer Eltern. Im wahrsten Sinne des Wortes, du hast ein sehr tolles Beispiel, also tragisches Beispiel, aber im Grunde vom Inhaltlichen her ein grandioses Beispiel gebracht mit diesen beiden Brüdern. Und das wären Themen, wenn wir auch medizinisch, präventiv dem Thema mentale Krankheiten begegnen wollen, dann ist das ein ganz, ganz elementares Thema.
Und erstaunlich, dass du sagst, also ich kenne jetzt irgendwie eine Firma, gut, die hat natürlich mit Sport zu tun, aber das habe ich jetzt gerade heute erfahren, aller Jahren wert. Da ist es zum Beispiel so, dass die auf der Arbeit haben die Duschen. Und wenn du laufen gehen willst, dann gehört das zur Arbeitszeit. Wenn du Sport machen willst, gehört das zur Arbeitszeit. Und du kannst so oft Sport machen, wie du willst am Tag, ja? Das ist, wenn du... Es wird eingepreist in die Arbeitszeit. Wie ich auch dachte, so, wow, ist jetzt wieder ein ganz anderes. Vielleicht mag es sein, dass es wieder so ein Champagner-Problem ist, ja, dass es irgendwie so ein Unternehmen ist, wo du dann sagst, naja, gut, okay, die haben ja auch genug Geld. Darum geht's aber gar nicht, sondern es geht letztendlich auch um Anerkennung. Es geht auch darum, dass es einen Wert hat, sich zu bewegen, was für die Psyche zu tun. Und ja, einfach mal dann zu entscheiden, so, jetzt habe ich genug gearbeitet, jetzt brauche ich vielleicht auch die Bewegung, um auch psychisch wieder einigermaßen auf der Höhe zu sein, mit einem freien Kopf zu haben. Was ich in dem Zusammenhang auch noch irre finde, und das ist etwas, was ich wirklich auch irgendwo alarmierend finde, ist, dass wir reden über so viele Probleme auf der Welt. Wir reden so, Politiker reden so viel über Themen, wo du denkst, so, boah, okay, alles klar, das ist jetzt wirklich gerade wichtig. Wir reden nicht über Armut. Das ist das, was du vorhin auch mal angedeutet hast. Wir reden da nicht drüber, immer noch nicht, ja, nach wie vor. Wir sind im Jahr 2025. Es gibt alle Untersuchungen. Es gibt, also unsere Gesellschaft wird dicker, wird auch ärmer, augenscheinlich. Ja, die Zahlen, ja, sagen, das ist dann nur ganz klar. Und das Thema Prävention, auch das ist der dritte Punkt, den du gerade eben angerissen hast, das macht mich fassungslos. Wir haben, egal wo du hinguckst, Prävention ist Mangelware. Ja. Ich kenne so gut selbst Krankenkassen. Wie die mit dem Thema Prävention umgehen, ist für mich der blanke Hohn. Also deshalb heißen sie wahrscheinlich auch nach wie vor und wahrscheinlich auch in 20 Jahren noch Krankenkassen und nicht Gesundheitskassen. Das ist wirklich irre, dass du da nicht das, also Prävention spielt da keine Rolle. Es spielt auch innerhalb der Politik keine Rolle. Wenn es, ja, um Armut und Altersarmut, hast du vorhin angesprochen, wenn es darum geht. Da gibt es keine Konzepte, die greifen. Da sind Menschen auch. Und dann wundern wir uns allen Ernstes, dass es in großen Teilen Ostdeutschlands eine Partei schafft, die genau diese ganzen Menschen einsammelt. Mit Populismus und so weiter. Das heißt, es ist nicht nur wirtschaftlich schwierig, es ist nicht nur ethisch schwierig, es wird dann auch noch politisch und gesellschaftlich wichtig und auch kompliziert, weil das Thema Armut schon auf diesen vier Säulen, die ich gerade eben aufgezählt habe, so präsent ist und so elementar ist, dass mir sonnenklar ist, dass die Gesellschaft dann irgendwann auch immer kranker wird. Ja. Die natürlich auch, und das ist auch wieder so ein Teil, auch da gibt es Studien drüber, Menschen, die arm sind, auch es ist nicht nur psychisches Momentum, sondern es ist eben auch, was die Ernährung angeht, nicht unbedingt so wahnsinnig gut bestellt. Weil, und das ist einfach auch ein Märchen, doch gesunde Ernährung ist nicht günstig. Wer das mal probiert hat, und ich habe das auch lange Zeit, habe ich gedacht, das ist doch Quatsch, dann kaufst du halt ein bisschen Gemüse, kaufst weniger Fleisch, das ist teuer, gibt alles mögliche an Alternativen, es gibt auch mittlerweile online alle möglichen Rezepte. So sieht's halt nicht aus. Auch das habe ich probiert. Ich habe das auch probiert, mal, habe ich glaube ich auch dir mal erzählt, dass ich mal so einen veganen Versuch gemacht habe. Geh einmal in einen Supermarkt und versuch dich vegan zu ernähren. Guten Tag. Also wenn das jetzt gesund ist, ne, können wir jetzt auch drüber streiten, ob das jetzt gesund ist oder nicht. Aber probier das einfach mal. Ja. Mein Einkaufswagen war voll, weil ich das für 2 Wochen machen wollte. Ich hatte das Dreifache an Geld auf der Uhr. Das Dreifache.
Ja.
Also ich glaube, das ist ganz schön komplex. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir zumindest heute mal in so einem Podcast auch, da ist das auch angestoßen oder anstoßen, wie faserig das Ganze auch ist, dass es eben nicht nur mit Arm und Reich zu erklären ist, sondern dass es eben ganz viele Bausteine gibt, die dazu führen, dass es dieses Gesamtbild gibt und einfach auch die Zahlen, die immer weiter steigen. Ja. Und ich frage mich allen Ernstes, wo führt es hin? Also was muss noch passieren, damit wir uns endlich damit auch deutlich intensiver beschäftigen? Und wo fängt es an und hört es auf? Vielleicht auch im Kleinen. Guck mal, alleine, dann höre ich auch auf in meinem Monolog, aber alleine, was auf Schulhöfen passiert, wie viele Kinder kein Pausenbrot mit dabei haben. Es gibt immer noch mehr und mehr Initiativen, wo dafür gesorgt wird, dass Kinder Pausenbrote haben, weil sie, ja, sich die Eltern es teilweise nicht leisten können, Klassenausfahrten nicht leisten könnten. Ich weiß damals auch, dass mein Vater in eine blöde Situation gekommen ist, weil er irgendwann nach dem Studium kein Geld hatte, mich mit auf eine Klassenfahrt zu schicken. Da ist dann irgendwie mein Patenonkel eingesprungen und hat dann, ja, irgendwie 50 Mark damals beigesteuert, damit, ja, das, genau, irgendwie zu realisieren war.
Ja. Ja. Aber genau das ist der Punkt. Und es ist ja nicht so, dass sich hier jetzt zwei Knallköpfe ein Thema rausgepickt haben und sich gesagt haben, komm, da hauen wir jetzt mal richtig drauf, sondern letztendlich, die Politik hat sich ja zu gegebenem Zeitpunkt ganz, ganz häufig Forschung und Studien zu Rate gezogen, Weltgesundheitsorganisation, Robert-Koch-Institut, OECD und so weiter. Aber genau diese Institute schlagen ja schon seit Jahren Alarm. Diese Institute zeigen allein, dass die Lebenserwartung in Armut ist signifikant niedriger. Und zwar teilweise um ein Jahrzehnt. Das muss man sich mal reintun. So, und also es gibt genug Gründe, die Leute aus der Armut zu führen. Und es gibt genug Gründe, den Leuten auch das Thema, ich sage jetzt mal bewusst, auch mehr zu arbeiten. Also ich sage mal, wenn jemand wüsste oder weiß, dass er durch mehr Arbeit mehr verdienen kann, würde das viele, vor allen Dingen auch arme Familien oder arme Leute auch tun. Aber wenn wir allein schon die Diskussion um den Mindestlohn uns aktuell anschauen und du rechnest den Mindestlohn aus unternehmerischer Sicht, kalkulierst du den und siehst, wie viel davon an Steuern abgeführt werden müssen. Also wirklich, das ist der blanke Hohn. Das ist der blanke Hohn. Und wir erziehen unsere Gesellschaft, die ja ohnehin schon zu den Ärmeren gehört. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil immer noch viele davon reden, ja, aber es gibt ja immer noch die Afrikaner, afrikanischen Staaten. Ja, nee, Pustekuchen, die überholen rechts und links in allem. Ja, und genau dieses Bild, was immer wieder suggeriert wird, was einfach auch falsch ist. So, das führt dann häufig dazu, dass man dann sagt, arbeite weniger oder arbeite, wie sagen wir, smarter, 4-Tage-Woche, lebe dein Leben. Ey, um dein Leben zu leben, brauchst du Kohle. Egal, was du machst, egal, wo du hin willst, mit dem Flixbus oder sonstig, du brauchst Kohle, um dein Leben zu leben. So, und wir müssen den Leuten klar machen, dass man durch mehr Arbeit idealerweise mehr verdient und dann auch die Möglichkeit hat, was ja überhaupt kein Thema unserer Politik ist, dann auch damit zu investieren. Wie oft musst du 500 Euro Startkapital verdoppeln, um auf 1 Million Euro zu kommen? Schätz mal. Einfach schätzen. Wie oft müssen sich 500 Euro verdoppeln, um auf 1 Million zu kommen? Hau mal raus, irgendwas.
1000 Mal.
Ja, 11 Mal.
11 Mal?
11 Mal. 500 Euro muss sich nur 11 Mal verdoppeln, um auf 1 Million Euro zu kommen. So, und das wäre etwas für die Schulen. Das wäre etwas für Schulen. Jemand, ihr müsst 500 Euro 11 Mal verdoppeln. Und ihr habt dafür 20 Jahre Zeit. Jetzt würden natürlich viele kommen, viele Politiker übrigens, und sagen, ja, Moment mal, wo gibt's denn so eine Rendite, dass man 500 Euro 11 Mal verdoppeln kann? Da können wir ein anderes Mal drüber sprechen. Aber einfach diese Vorstellung, diese mathematische, zinseszinstechnische Vorstellung, würde vielen helfen, 500 Euro mal zu investieren und nur 11 Mal zu verdoppeln, um daraus 1 Million Euro zu machen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Oder wie es der Sportskamerad André Costolani Anfang der 1900er Jahre gesagt hat, der alte Börsenphilosoph, wer viel Geld hat, kann spekulieren. Wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren. Wer gar kein Geld hat, muss spekulieren.
Dann gehe ich jetzt spekulieren. Wünsche dir einen schönen Abend.
Das wünsche ich dir auch. Denk über die 500 Euro nach.
Denke ich. Sofort. Und danke dir für eine sehr heitere, trotz des harten Themas, Folge. Ja. Und genau, nächste Woche hören wir uns mit einem nicht minder spannenden Thema. Da geht es nämlich um Glauben. Und man glaubt es kaum, was das mit unserer mentalen Gesundheit zu tun hat. Da bin ich sehr gespannt. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, mein Lieber. Ciao.
Tschüss.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.